zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, auch von mir einen guten Morgen Ihnen allen. Das Thema, das mir für meinen Beitrag vorgegeben wurde, verstehe ich als Auftrag, die Enzyklika Laudato Si nochmal einer sozialethischen Relektüre zu unterziehen. Über eine historische Würdigung hinaus geht es darum, die ethische Aussage und Orientierungskraft dieses Dokuments, dessen herausragende Bedeutung wohl niemand bestreitet, für die heutige Weltlage zu prüfen und nach unerledigten sozialethischen Provokationspotenzialen zu fragen. Und es ist uns allen klar, dass der zeitliche Abstand der Dekade, die seit dem Erscheinen des Textes vergangen ist, eine deutlich veränderte Rezeptionssituation markiert. Ich will das nur ganz kurz andeuten, wir wissen das ja eigentlich alle. Wir haben es mit multiplen globalen Krisen zu tun, die sich deutlich verschärft haben. Die politischen Präferenzen, die politischen Schwerpunkte haben sich deutlich verändert. Den sich weiter verschärfenden ökosozialen Krisensymptomen stehen geopolitische Machtverschiebungen gegenüber und gewaltsame Auseinandersetzungen und ideologische Verwerfungen mit immer gravierenderen Folgen. Klima- und Ökologiepolitik sind weltweit unter stärkeren politischen und ideologischen Druck geraten. Die Hoffnung, die Weltgemeinschaft könne sich hinter einem gemeinsamen und sei es noch so dringenden Anliegen versammeln, erscheint immer brüchiger. Deshalb wird aber auch die Frage nach den Ressourcen, aus denen konstruktive Gegenkräfte sich speisen können, wird immer drängender. Und das ist auch eine Anfrage an die Religionen und ihre Rolle in dieser Welt. Das ist ein erster Kontextfaktor. Ein zweiter: Mit dem Tod von Papst Franziskus am 21. April dieses Jahres ist sein Œuvre abgeschlossen. Und die Enzyklika ist im Kontext der gesamten Sozialverkündigung dieses Papstes zu lesen. Wie im neuen Pontifikat unter Leo dem 14. das Programm von Franziskus weiterentwickelt wird, können wir noch nicht zur Gänze absehen. Aber erkennbar ist, und das ist ein dritter Gesichtspunkt, dass die Enzyklika der Sozialethik selbst Aufgaben stellt, aus denen sich, und das sage ich jetzt vor allen Dingen mit Blick auf die Entwicklung im deutschsprachigen Raum, durchaus auch noch eine herausfordernde Agenda für die nähere Zukunft ableiten lässt. Ich möchte im Folgenden nochmal einige ethische Kernbotschaften und Potenziale der Enzyklika in Erinnerung rufen und anschließend zwei Aspekte herausgreifen, die den innovativen und epochalen Beitrag ausweisen, den Laudato Si zur Sozialverkündigung der Kirche leistet. Und selbstverständlich komme ich dabei auf das Thema, das wir gerade schon entfaltet bekommen haben von Ihnen, Herr Edenhofer, auch noch einmal zurück. Kritische Anfragen werde ich vor diesem Hintergrund knapp sichten und ein wenig zu gewichten versuchen und dann mit einigen Thesen zur Bedeutung von Laudato Si als Referenztext für eine im Entstehen begriffene Geosozialethik für das 21. Jahrhundert abschließen. Kernbotschaften. Markus Vogt hat es schon gesagt und manches muss ich jetzt nochmal aufgreifen von dem, Markus, was du vorgestellt hast. Als erstes Lehrschreiben der Päpste überhaupt hat Laudato Si die Ökologiefrage zum Kernthema kirchlicher Sozialverkündigung gemacht. Es ist nicht der erste Text, der das Thema aufgreift, aber er setzt es ins Zentrum und verändert mit dieser Gewichtung im Grunde genommen die Dimensionierung der sozialen Frage, die wir schon länger als globale soziale Frage verstehen, insoweit als die soziale Frage nur noch und immer als ökosoziale Frage oder, wie wir heute auch gerne sagen, als geosoziale Frage zu behandeln ist und zum zentralen Thema dieses Jahrhunderts und wahrscheinlich darüber hinaus wird. Der Text geht, und das hat sicherlich einen wesentlichen Anteil an seiner breiten, auch interdisziplinär wissenschaftlichen Rezeption ausgemacht, von einer wissenschaftlich basierten Analyse der Klima- und Biodiversitätskrise aus und reflektiert auf diesem Hintergrund die theologisch-ethische Reichweite ökologischer Verantwortung, setzt Impulse für einen Wandel von Lebensstil und Politik, der die nicht rückholbaren Folgen der Krise wenigstens eindämmt und dafür alle Ebenen gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Verantwortungsträger und entsprechenden Handelns global wie lokal in die Pflicht nimmt. Sie formuliert eine ambitionierte Sozial- und Ökologiepolitik und verwahrt sich im Namen der Option für die Armen und Ärmsten vehement gegen eine Trennung von sozialer und ökologischer Frage. Sie prangert Ungerechtigkeitsphänomene und Machtasymmetrien im gesellschaftlichen Zusammenleben wie im Umgang mit nichtmenschlichen Wesen und der Natur mit gleicher Dringlichkeit und gleichem Gewicht an. Franziskus kritisiert insbesondere die Übernutzung der Güter durch den Teil der Menschheit, der den globalen Norden bewohnt. Er spricht prägnant von der wirklichen ökologischen Schuld der Länder des globalen Nordens. Die Verursacher und Profiteure eines Lebensstils, der auf übermäßigem Naturverbrauch basiert, haben dessen Nebenfolgen für die Menschheit wie für die gesamte Ökologie allzu lange ignoriert oder verdrängt, um unbestreitbare, aber den Menschen und Regionen dieser Erde höchst asymmetrisch zukommende Verbesserungen der Lebensqualität in vielen Bereichen genießen und vorantreiben zu können. Und jetzt wirken diese Nebenfolgen weltweit, wenn auch regional unterschiedlich schnell und drängend, in einer Weise, die die sozialen und ökologischen Lebensgrundlagen insgesamt existenziell bedroht. Im Sinne der theologischen Hermeneutik der Zeichen der Zeit analysiert Laudato Si die unauflösliche Verflechtung von ökologischer und sozialer Krise und fordert alle Handlungs- und Verantwortungsfähigen zu einem vieldimensionalen Dialog auf, der, und das ist ein zentrales Stichwort, auf eine echte ökologische Umkehr hinführen soll. Franziskus zielt auf ein alternatives, solidarisches Gesellschaftsmodell, das der Verknüpfung von ökologischer und sozialer Dimension entspricht. Dementsprechend stellt Laudato Si einem nicht nachhaltigen, technokratischen und vermachteten, sozial wie ökologisch unverantwortlichen Umgang mit dem gemeinsamen Haus die Leitidee einer ganzheitlichen Ökologie gegenüber. Sie erweitert die Trias nachhaltiger Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Sozialem um kulturelle Aspekte. Eine Kulturökologie müsse, und das betont er, kontextsensitiv entwickelt werden. Lokale Akteure, besonders die Ureinwohner, beteiligen und deren Lebenswirklichkeiten und Traditionen, zum Beispiel im Umgang mit dem Land, berücksichtigen. In diesem Sinn versteht Franziskus dann auch die Humanökologie als Kriterium von Lebensqualität, das kontextspezifisch, etwa mit Blick auf städtische Sozialräume und die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, konkretisiert werden müsse. Er spricht viel über das, was er dann Alltagsökologie nennt, was das Leben und Zusammenleben ökologieverträglich in den konkreten Sozialräumen bestimmt. Damit verweist er übrigens in gewisser Weise auch schon vor mit Laudato Si auf wichtige Aspekte des Programms universaler Geschwisterlichkeit, die in der Enzyklika Fratelli Tutti ausformuliert wird. Die Leitperspektive von Laudato Si lässt sich in der Frage zusammenfassen, wie können und wie wollen wir die Erde, unser gemeinsames Haus, bewohnen. Papst Franziskus wendet sich damit programmatisch an jeden Menschen, der auf diesem Planeten wohnt. Und er stellt die Frage mit Bezug auf das globale Gemeinwohl, intergenerationelle Gerechtigkeit und vor allem ganzheitliche Ökologie und wendet sie auf eine Weise, die die Herausforderung unserer anthropozän genannten Epoche so knapp wie präzise auf den Punkt bringt. Wozu braucht uns diese Erde? Das ist ein für unsere Ohren höchst ungewohnter Perspektivwechsel, der die Erde zum Subjekt macht. Und dieser Perspektivwechsel kennzeichnet das Dokument, gerade dieser Perspektivwechsel, als Meilenstein der katholischen Soziallehre. Markus Vogt hat es eben angedeutet. Es sprengt die Grenzen einer anthropozentrischen Schöpfungstheologie und Ethik. Dass menschliche Verantwortung für das gemeinsame Zusammenleben damit nicht kleiner, sondern komplexer wird, ist schon deutlich geworden. Sie umgreift den Zusammenhang alles Lebendigen, die gesamte Ökologie, und sie muss diversifiziert werden, je nach Verursacherprinzip, aber auch nach Handlungsressourcen. Ich möchte zwei Aspekte jetzt noch etwas genauer aufgreifen im folgenden Teil und diese Akzentuierungen, die ich am Schluss dieses ersten Abschnitts angesprochen habe, noch etwas weiter aufgreifen. Um Laudato Si als Programmtext einer global dimensionierten Transformationsethik zu profilieren. Der Untertitel der Enzyklika ist in doppelter Weise programmatisch. Zum einen stellt er die Rede vom gemeinsamen Haus ins Zentrum und damit den Menschen nicht mehr der Schöpfung gegenüber, sondern in sie hinein, als Mitgeschöpf unter Mitgeschöpfen, als verantwortlichen Bewohner, verantwortliche Bewohnerin des gemeinsamen Hauses, nicht als Besitzer, Besitzerin. Und zum anderen wird das gemeinsame Haus, die Ökologie, als Gegenstand der Sorge eingeführt. Und das knüpft an die sozialkatholische Tradition des Gemeinwohls und der sozialen Gerechtigkeit, weitet diese aber in spezifischer Weise aus. Diese beiden Aspekte möchte ich genauer beleuchten. Laudato Si visiert eine grundsätzliche ethische Neuausrichtung an, die unser Weltverständnis erschüttern kann, wenn wir sie ernst nehmen. Das instrumentelle Naturverständnis, das für die neuzeitliche Kulturentwicklung und das Streben nach technisch unterstützter Naturbeherrschung grundlegend geworden ist, muss, so sagt die Enzyklika, überwunden werden. Anstelle eines hierarchisch gedachten Gegenübers von Mensch und Natur muss ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass alles miteinander verbunden ist. Das kommt immer wieder, dieser Topos in der Enzyklika, vor. Und die menschliche Existenzweise Teil alles Lebendigen ist. Ausdrücklich weist Laudato Si eine Lesart des biblischen Schöpfungsmythos zurück, die daraus eine Rechtfertigung für die Naturausbeutung im Dienst wirtschaftlicher Interessen ableiten könnte und mahnt an, Genesis 1, den Schöpfungshymnus am Anfang der Bibel, mit einer geeigneten Hermeneutik, das heißt im gesamtbiblischen Sinnzusammenhang, zu lesen. Gerade in der Verbundenheit alles Lebendigen wird der Mensch bei seiner Verantwortungsfähigkeit behaftet. Als Mitgeschöpf ist er zu treuhänderischer Verantwortungsübernahme in dem allen gemeinsamen Lebenshaus befähigt und verpflichtet. Entscheidend ist, dass er sein Handeln nicht nur vor den Mitmenschen und vor Gott, sondern vor allen Mitgeschöpfen zu verantworten hat. Um diese Einsicht zu erschließen, rekurriert Franziskus auf Ressourcen der christlichen Tradition, namentlich auf die franziskanische Schöpfungsspiritualität, auf den Sonnengesang des heiligen Franziskus und auch auf die indigene andine Weisheit, vor allem auf die Tradition des Buen Vivir, des Gutlebens. In beiden Traditionen ist das Narrativ der Mutter Erde verankert. In lateinamerikanischen Kontexten ist sie sogar die Mutter Erde zur politischen Leitmetapher geworden. Und Franziskus greift dieses Motiv auf, schon in den allerersten Absätzen der Enzyklika, und verknüpft sie mit dem aus der katholischen Sozialverkündigung vertrauten Motiv der Menschheitsfamilie, das er zur Schöpfungsfamilie weitet. Damit formuliert Laudato Si eine theologische Leitidee, die das grundlegende ethische Anliegen in einer die Kulturen übergreifenden Weise anschlussfähig anbietet. Mit Bezug auf den Sonnengesang des heiligen Franziskus führt die Enzyklika die Rede von der Schwester Mutter Erde gleich in den ersten beiden Textabschnitten ein. Er beschreibt sie als Verletzte, die durch die Gewalt des von der Sünde verletzten menschlichen Herzens geschädigte. Darum, so heißt es in Laudato Si 2, darum befindet sich unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde, die seufzt und in Geburtswehen liegt, nach Römer 8,22. Wir vergessen, dass wir selber Erde sind. Darauf nimmt das Oratorium Bezug. Mit diesem poetisch eingeführten, ethisch herausfordernden Ansatz nimmt Franziskus eine Revision des Naturverhältnisses vor, das sich spätestens seit der Aufklärung in unserer Kultur durchgesetzt hatte, ohne dabei aber einfach zu einer vormodernen Idee von Natur zurückzukehren. Natur ist nicht gegenüber von Gesellschaft und von Kultur, sondern beides ist miteinander verwoben. Der Text zielt auf ein postsäkulares Naturverständnis und auf eine Form ökologischer Verantwortlichkeit, deren Zweck nicht einfach und ausschließlich das Überleben der Menschheit ist. Laudato Si kehrt also die Perspektive auf die Schwester Mutter Erde radikal um. Dem Zugriff auf die Erde als Objekt menschlicher Nutzung stellt die Enzyklika den empathischen Blick auf das durch den gleichsam erdvergessenen Menschen verletzte Subjekt gegenüber. Das ist die erste, ganz grundlegende Weichenstellung. Und der tritt eine zweite zur Seite. Das Motiv vom gemeinsamen Haus, das zu versorgen, zu bewirtschaften ist, die Communi Domo Colenda heißt es im Lateinischen, verweist auf das, was allen gemeinsam zur Verfügung stehen und das gemeinsame Leben sichern soll. Dabei ist in der deutschen Übersetzung ein subtiles Signal untergegangen. Im lateinischen Original ist nämlich da nicht von Bonum Commune, vom Gemeinwohl die Rede, sondern eben von den Bona Communia. Herr Edenhofer hat darauf schon früher hingewiesen, wir haben das auch in unseren Auslegungen aufgegriffen, den Bona Communia, den gemeinsamen Gütern. Und als solche werden durch den ganzen Text hindurch immer wieder die gefährdeten ökologischen Güter bezeichnet. Die Umwelt, das Klima, die intakte Natur. Korrespondierend dazu kritisiert Laudato Si die zerstörerischen Folgen des menschengemachten Klimawandels, der Erderwärmung, der Wasserknappheit und des Verlustes an Artenvielfalt, die viele zwingen, ihre Heimat zu verlassen und als Umweltflüchtlinge einer großen Gleichgültigkeit bzw. der zunehmend aggressiven Abwehr- und Abschottungspolitik in den Zielregionen ihrer Flucht ausliefern. Als Ursachen für die überproportionale und ungerechte Belastung der Armen nennt Franziskus das global wirksame technokratische Paradigma. Eine entsprechende Wirtschaftsweise sowie extrem ungleiche Eigentums- und Machtverhältnisse. Dieser Wirtschafts- und Kulturkritik entspricht die Verantwortungszuschreibung, die sich eben nicht ausschließlich, aber vor allem an die Wohlstandsländer des globalen Nordens richtet. Franziskus attestiert besonders ihnen, wir haben es schon gehört, eine schwere ökologische Schuld gegenüber den Armen des globalen Südens. Insofern ihre Wirtschaftsweise partikulare Interessen auf Kosten der heutigen Armen und der kommenden Generationen und der gesamten Ökologie, deren nachteilige Auswirkungen dann wiederum die Armen stärker trifft als die Nicht-Armen verfolge. Vor diesem Hintergrund propagieren Laudato Si wie auch Fratelli Tutti eine Sozialwirtschaft, die Humanität und konkrete Freiheit für alle Menschen ermöglicht und dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung dient. Und sie postulieren einen Primat oder die Rückkehr zu einem Primat der Politik zur Rahmung und Steuerung der global verflochtenen wirtschaftlichen Interaktionen und Organisationen unter der regulativen Idee des globalen Gemeinwohls. Von seinen ersten Stellungnahmen an denkt Franziskus die institutionelle Steuerung horizontal und polyzentrisch. Dafür stehen in seinem Denken die programmatische Metapher des Polyeders und die prinzipielle Vorordnung der Zeit über den Raum. Wir haben eben schon von den vier Prinzipien gehört. Eines davon ist eben dieses. Das fünfte Kapitel von Laudato Si konkretisiert diese Präferenzen in einem starken Plädoyer für einen Dialog, einen politischen und ökonomischen, von vielen Stakeholdern getragenen Dialog zur Verwirklichung einer ganzheitlichen Ökologie. Wie das aussehen könnte, hat Herr Edenhofer uns gerade etwas vorgestellt. Es korrespondiert dieser Ansatz mit den multilateralistischen Ansätzen, die Fratelli Tutti stark macht, und mit der expliziten Würdigung der Rolle der internationalen Zivilgesellschaft als Kontrollinstanz politischer Macht und als Gegenmacht, wie sie im apostolischen Schreiben Laudate Deum stark gemacht wird. Tatsächlich werden die auf den Stil einer Politik für den Frieden ausgerichteten Überlegungen in den späteren Lehrschreiben durch den Beitrag von Laudato Si zur Interpretation des Gemeinwohls um eine Dimension erweitert, die eben in der Interpretation manchmal vergessen worden ist, und die hängt mit dieser Logik von globalem Gemeinwohl und globalen Gemeingütern zusammen. Denn Laudato Si verbindet das globale Gemeinwohl mit der schöpfungstheologisch begründeten Leitidee der Gemeinwidmung der Erdengüter und rückt, wie angedeutet, beides wesentlich stärker als die sozialkatholische Tradition in die Nähe der Global Commons. So spricht Laudato Si mit Bezug auf den Schutz der Meere, den Klimaschutz und die Ausrottung der Armut von Gemeingütern, von globalen Gütern, von Global Commons. Und erstmals wird damit in einem Dokument der katholischen Soziallehre die traditionelle Lehre von der Gemeinwidmung der Güter auf das Klima und die Integrität der Lebensräume als Global Commons angewandt und eine grundsätzliche Grenze der privatwirtschaftlichen Nutzung unterstrichen. Das hat Herr Edenhofer ausführlicher dargestellt. Ich brauche es nicht weiter auszuführen, aber ich denke, das ist wirklich eines der zentralen innovativen Punkte, die wir aus Laudato Si gewinnen. Damit gibt Laudato Si einen wichtigen Impuls, auch der Sozialethik, für das Gemeinwohldenken und deutet eine Richtung zur Operationalisierung dieser oft vage bleibenden politischen Zielvorstellung an, die deshalb auch in der wissenschaftlichen Diskussion in den letzten Jahren stärker in den Hintergrund getreten ist, als sie es verdient hätte. Und Laudato Si gibt uns hier einen sehr wichtigen neuen Impuls. Ich komme zu einem kurzen Blick auf Anfragen an die Enzyklika. Das ist natürlich ein weites Feld, das ich hier nur sehr exemplarisch einspielen kann. Von Anfang an hat die insgesamt sehr wertschätzende Rezeption der Enzyklika natürlich auch kritische Töne gehört, und ich würde mal unterschiedliche Modi und Gewichtungen in der Kritik unterscheiden. Es gibt einige sozialethische Stimmen, die das Anliegen der Enzyklika natürlich grundsätzlich sehr unterstützen, aber beim Erscheinen die übliche katholische Verspätung in der Gewichtung jetzt dieser im Zentrum stehenden Frage der Ökologie moniert haben, so wie das früher schon etwa in Bezug auf die Menschenrechtsrezeption bei Partiam Interis der Fall gewesen ist. Da würde ich sagen, da artikuliert sich eher eine Kritik kirchlicher Verkennung von Zeichen der Zeit als eine inhaltliche Unzufriedenheit mit der Enzyklika. Im Gegenteil, ihr wird ja bescheinigt, dass sie endlich etwas Überfälliges liefert. Es gibt natürlich in der Sozialethik wie in den sozialwissenschaftlichen Debattenbeiträgen auch eine ganze Reihe von Aspekten kritischer Auseinandersetzungen, die ich jetzt nicht im Einzelnen hier aufarbeiten kann. Ein Punkt, den man, glaube ich, relativ leicht beantworten kann, ist der Hinweis, der manchmal gerade aus sozialwissenschaftlichen Quellen kommt, sachlich zur Analyse trägt die Enzyklika ja nicht so viel Neues bei. Okay, das ist richtig, aber das ist vielleicht auch nicht die Sache eines päpstlichen Dokumentes in erster Linie, sondern hier ist der springende Punkt, dass der Stand des wissenschaftlichen Wissens über die Krisen, die uns bewegen, rezipiert und daraus für die Ethik und die Theologie und die Botschaft an die Weltöffentlichkeit Schlüsse gezogen werden. Die Kirche ist in dieser Hinsicht eher lernende, als dass sie eine vorpreschende Größe sein könnte, was das Sachwissen angeht. Berechtigt ist dieser Hinweis auf jeden Fall, aber ich halte ihn nicht für einen sehr gewichtigen Kritikpunkt. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von inhaltlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel in der politikwissenschaftlichen Diskussion die Frage, bleibt die Enzyklika nicht doch zu sehr einem territorialen Denken, manche sagen in der territorialen Falle des Denkens, verhaftet, weil obwohl die Problemanzeige übergreifender Dynamiken, die ökologische Krise verursachen, stark ist in der Enzyklika, doch immer wieder sehr stark auf nationalstaatliche Ordnungsmuster rekurriert wird. Das ist sicher ein Punkt, den man ernst nehmen muss und der auch für die sozialethische Debatte nochmal einen wichtigen Input gibt, weil die Diskussion um globales Gemeinwohl und globale Gemeingüter, wie wir gesehen haben, eben nicht sozusagen einfach in der Extrapolation nationalstaatlicher Muster fruchtbar geführt werden kann. Und ähnlich wird etwa die Frage aufgeworfen, ist nicht ein räumlich orientiertes Denken doch stärker als die Präferenzsetzung des Papstes in seinen Prinzipien es andeutet, auch wirksam in der Gegenüberstellung etwa einer sehr kritischen Lesart städtischer Lebensverhältnisse, wobei der Papst an die Megastädte dieser Welt denkt, die sehr in ihren Problemaspekten wahrgenommen werden gegenüber einer fast etwas romantisierenden Beschreibung kleiner Sozialräume, ländlicher Räume. Ja, das sind so Punkte, die wahrscheinlich sehr viel zu tun haben, auch mit den Lebenserfahrungen, die Papst Franziskus aus seinem eigenen Leben in Argentinien in die Enzyklika eingebracht hat, wo man fragen muss hier nicht noch weiter und auch kritischer mit diesen Einschätzungen und Urteilen umgegangen werden. Dass die Einschätzung der Wirkungen des Wirtschaftens an einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung kritisch unter die Lupe genommen wird und oft auch als zu einseitig wahrgenommen wird, ist ein weiterer Punkt, der sich in einer Reihe von Äußerungen und Kommentaren zum Text wiederfinden lässt. Auch da, denke ich, sind wesentliche Hinweise darauf, dass wir es hier mit einer bestimmten Lesart, die nahe in die zu der Postwachstumsdenkweise sich verhält und eine grundsätzlich wachstumskritische Sichtweise vertritt, die natürlich Kritik auf den Plan ruft. Ich würde sagen, insgesamt ist es berechtigt, diese Diskussionen aufzuwerfen und zu führen. Es ist erstmal ein sehr bemerkenswerte Erfahrung, wenn man so ein bisschen die Rezeption kirchlicher Texte, päpstlicher Texte anschaut, dass überhaupt so intensiv auf ein päpstliches Dokument und seine Positionierungen eingegangen wird aus interdisziplinären wissenschaftlichen Perspektiven. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr ernstzunehmenden Text zu tun, der eben die Diskussion anreichert, aber nicht einfach Wahrheiten zum Besten gibt, sondern eben Positionen vertritt, die ihrerseits auch wieder diskussionswürdig sind. Eine Ebene möchte ich noch ansprechen, eine Ebene der Kritik, die mir wichtig ist. Sie betrifft den Stil der Enzyklika, der die Verkündigung von Papst Franziskus überhaupt kategorisiert und charakterisiert, der sehr stark metaphorisch spricht und was berühren kann, was die Menschen erreicht, was aber natürlich auch verstören kann und in manchen Hinsichten verstört. Zum Beispiel, wenn die Krisendiagnostik stark mit einer Krankheitsmetaphorik unterlegt wird, wie das in dem Text der Fall ist. Ich glaube, dass man hier sehr aufmerksam wahrnehmen muss, dass Franziskus sehr explizit seine Texte in das Genus von Prophetie einordnet. Der Bischof hat das vorhin auch schon eingespielt. Ich glaube, dass das wichtig ist für das Verständnis dieses Textes und dass hier auch eine sehr dezidierte geistliche und spirituelle Grundierung drin zu lesen ist. Also von daher kann man sich darüber unterhalten, man kann sich darüber auch streiten, aber man sollte eben diesen Grundcharakter des Textes auf jeden Fall ernst nehmen. Nicht näher eingehen möchte ich jetzt auf eine Linie der ganz grundsätzlichen, ich würde sagen, nicht Kritik in der Sache, sondern Ablehnung der Position, die wir natürlich da wahrnehmen müssen, wo wir es mit einer sehr rechtsorientierten Politik oder auch einer rechtsausgerichteten Religiosität zu tun haben, die grundsätzlich auf der Schiene von Klimaleugnung und so weiter unterwegs ist. Da ist es schwierig, in eine Diskussion zu kommen, weil einfach die gemeinsame Grundlage, Sachgrundlage nicht gegeben ist, auf der man sich über die Probleme auseinandersetzen könnte. Dass das sehr gewichtig ist, steht in der gegenwärtigen Weltlage außer Frage. Ja, ich komme zu meinem letzten kurzen Abschnitt und möchte einige wenige Thesen formulieren, die Enzyklika als Referenztext für eine Geosozialethik im 21. Jahrhundert empfehlen. Eine erste These: Die zentrale Innovation von Laudato Si im Kontext der katholischen Sozialtradition liegt darin, dass die soziale Frage im Ansatz als globale sozial-ökologische bzw. als geosoziale Frage reformuliert wird. Sie eröffnet damit, ähnlich wie Pacem in Terris für die Menschenrechte, ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre und stellt zugleich der wissenschaftlichen Sozialethik die Aufgabe, ethische Konsequenzen dieser Neudimensionierung im Gespräch mit einem breiten Spektrum von Natur-, Sozial- und Kulturwissenschaften auszuarbeiten. Zweite These, Sie merken, ich fasse damit auch noch mal ein wenig meine Überlegungen zusammen. Die neue Dimensionierung der sozialen Frage in Laudato Si beruht auf einer grundlegend veränderten Sicht auf den Menschen als Mitgeschöpf und als Teil der Schöpfungsfamilie. Und zugleich wird der Schwester Mutter Erde der Status eines leidenden Geschöpfs zurückgegeben. Die Sozialethik ist herausgefordert, den Diskurs über menschliche Verantwortung über das gemeinsame Haus neu mit der Frage nach dem Status der Gesamtheit derer, die dieses Haus bewohnen, und nach dem Grund, auf dem dieses Haus erbaut ist, zu verknüpfen. Den Subjektcharakter der Erde, die Dignität aller Geschöpfe und die Schutzansprüche und Rechte der Natur gegenüber dem Menschen anzuerkennen, verlangt einen Paradigmenwechsel gegenüber der überlieferten anthropozentrischen Schöpfungstheologie und theologischen Anthropologie. Die Theologie und speziell die Sozialethik stehen vor der Aufgabe zu reflektieren, wie traditionell auf das Personalitätsprinzip basierte Anthropologie so reformuliert werden kann, dass die inhärente Anthropozentrik überwunden und gleichzeitig der unhintergehbare Ruf des Menschen in die Verantwortung mit Blick auf die Schutzansprüche aller Geschöpfe und der Erde als solcher gestärkt wird. Das ist keine kleine Denkaufgabe. Dritte These: Laudato Si trägt zugleich dem Umstand Rechnung, dass Menschen, wie alle Tiere, Güter der Schöpfung zu ihrem Unterhalt nutzen müssen. Gegenüber der Sozialtradition der Kirche innovativ verknüpft der Text das globale Gemeinwohl als Zielkategorie des Politischen mit der Kategorie gemeinsamer globaler Güter als Schutzgegenstand einer globalen ökologisch-sozialen Politik. Und damit empfiehlt Laudato Si einen Denkansatz, der einen sozialwirtschaftlichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf lokaler wie globaler Ebene fokussiert. Die Sozialethik ist herausgefordert, diesen Impuls der Enzyklika aufzugreifen. Die Debatte um das Gemeinwohl, ich habe es angedeutet, lag über längere Zeit nahezu brach in unserem Fach, weil man den Begriff für nicht wirklich operationalisierbar hielt oder zu vage in seiner Aussagekraft. Sie bekommt aus Laudato Si einen kräftigen Impuls der Neuorientierung, wenn sie die im Text angelegte, aber nicht breiter ausgearbeitete Verhältnisbestimmung von Gemeinwohl und Gemeingütern im globalen Maßstab aufgreift und systematisch reflektiert, was, wie wir vorhin schon gehört haben, sicherlich eine sehr breite und große und tiefe interdisziplinäre Anstrengung verlangt. Vierte These: Laudato Si gewinnt Überzeugungskraft durch die doppelte Kodierung der Aufforderung zu ökologischer Umkehr. Nämlich einerseits durch eine solide wissenschaftliche Grundlegung, andererseits durch ein starkes spirituelles Fundament. Laudato Si ist, Verspätung hin oder her, Dokument einer kirchlichen Lernfähigkeit und Offenheit für wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Nicht zuletzt darauf basiert die Wahrnehmung von Kirche als einer ernstzunehmenden Dialogpartnerin in den sozialökologischen Herausforderungen. Die Enzyklika bietet aber zugleich eben eine postsäkulare, in unterschiedlichen Referenzsystemen anschlussfähige Identifikationssemantik mit den Themen Umwelt und Klima, die sich aus religiösen und spirituellen Ressourcen speist. Und darin liegt ein echter Mehrwert des religiös begründeten und kontextualisierten Engagements gegenüber einer auf naturwissenschaftliche Argumente bauenden Überzeugungsstrategie. Nicht bitteschön als Konkurrenz, sondern als wichtige Ergänzung. Die Anreicherung geht in beide Richtungen. Die fünfte These. Die Enzyklika hebt die Rolle der Religionen als mitverantwortliche Akteure und Kooperationspartner einer ökologischen Transformation hervor und verweist auf genuin religiöse Ressourcen zur Deutung, zur Bildung und zur spirituellen Erneuerung. In seinen Sozialenzykliken adressiert Papst Franziskus jeweils die gesamte Weltöffentlichkeit. Er akzentuiert die weltgesellschaftliche Rolle der Religionen, ihre Potenziale als Akteure des sozialökologischen und kulturellen Wandels und den Beitrag, den sie zur Schaffung einer friedlicheren Welt zu leisten gefordert sind. Laudato Si greift auf Ressourcen aus der orthodoxen Spiritualität und Theologie zurück, auf Sufi-Mystik und eben, wie schon gesagt, auf die andine Weisheit. Fratelli Tutti setzt das fort mit einer starken Koalition mit muslimischer Theologie und Spiritualität. Ich kann das hier nicht mehr ausführen. Aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Ausrichtung auf die Potenziale der Religionen für die sozial-ökologische Transformation. Das gibt einen Gegenakzent gegenüber der verbreiteten Skepsis gegenüber Religion im Allgemeinen und nicht zuletzt auch gegenüber dem offenen Hass auf bestimmte Religionen im Besonderen. Für die Sozialethik liegt darin eine Provokation, viel stärker als bisher die konfessionellen und religionsspezifischen Diskurse in Richtung auf interreligiöse Verständigung hin zu öffnen und auch wissenschaftlich weiterzuentwickeln. Letzte These: Die Kirche präsentiert sich mit LS, mit Laudato Si, als eine Art Change Agent einer globalen sozialökologischen Transformation. Die Veröffentlichung von Laudato Si hat selbst gezeigt und ihre Rezeption, ihre wirklich erstaunliche Rezeption, hat belegt, dass die Rolle der Kirche als eine Art Akteur, Agent des Wandels möglich ist. Und zwar natürlich nicht im Sinne kurzfristiger, messbarer Erfolge, sondern eher im Sinne eines langfristigen Beitrags zur gesellschaftlichen Transformation durch prophetische Kritik, durch Bildungsanstrengungen, durch spirituelle Ressourcen. Das heißt aber auch, die Aufgabe ist nicht erledigt. Der Anspruch, zu einer epochalen Transformation beizutragen, kann nicht zurückgegeben oder einfach ad acta gelegt werden. Um als Akteur der Veränderung wirken zu können, müssen Bedingungen erfüllt werden, im Inneren wie in der Außenwahrnehmung, die immer wieder neu hergestellt werden müssen. Und das sind ideelle und materielle Ressourcen, die die Kirche und die in den interreligiösen und ökumenischen Bezügen aktivieren kann. Es sind Gelegenheitsstrukturen notwendig. Nicht zuletzt braucht es Glaubwürdigkeit in Bezug auf das konkrete Anliegen, aber auch institutionelle Glaubwürdigkeit insgesamt. Und wir wissen alle, dass das keine banale Anzeige ist. Darin liegen Herausforderungen für die katholische Kirche, die über die sozialökologische Reformulierung der sozialen Frage weit hinausreichen. Und für die Sozialethik, und damit will ich schließen, bedeutet das, dass die Unterstützung des kirchlichen Beitrags zur sozialökologischen Transformation nicht nur in der Fortentwicklung einer Geosozialethik, sondern auch in der ungeliebten und unbequemen kritischen Begleitung des institutionellen Gefüges der Kirche liegen muss. Ich danke Ihnen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.